ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Ja, herzlich willkommen noch einmal und immer wieder bei MDR Kultur. Mein Name ist Bettina Baltschew und ich freue mich, dass Thomas Kunst bei mir ist und wir über seinen neuen Roman Muscle Boy sprechen können. Habe ich es eigentlich richtig betont, Muscle Boy?
Ja, hast du richtig betont.
Herzlich willkommen, Thomas Kunst bei MDR Kultur.
Ja, danke schön.
Jetzt habe ich den Titel schon genannt und du auch. Das Wort Muscle Boy, da stolpert man ja erstmal drüber und das Wort taucht im Roman, glaube ich, kein einziges Mal auf. Doch?
Nee.
Es taucht nicht auf?
Nein, es taucht nicht auf.
Können wir trotzdem das Rätsel lösen, was er eventuell bedeuten könnte? Und dann sage ich dir hinterher, was ich glaube, was er bedeuten könnte.
Es gibt ganz hinten am Schluss gibt es ein paar Seiten, ich glaube 4 Seiten, die stehen, da sind nur Zahlen aufgeschrieben. 14-9-4. Man müsste sich schon die Mühe machen, um das zu kodieren, entkodieren und dann würde man eventuell drauf kommen. Also der größte Fehler wäre, die Hauptfigur als Muscle Boy zu bezeichnen. Das ist ja nicht. Vielleicht muss ich den Namen erklären. Nach 52 Jahren etwa fiel mir wieder ein, dass mein Vater am Frühstückstisch, er hat in so einem Baukombinat gearbeitet, immer sagte, Muscle Boy hätte dies und das besorgen können. Also das war wie so ein Kartelltyp. Muscle Boy kam an alles ran, was man sich zu DDR-Zeiten vorstellte, an Materialien, an Baustoffen und so. Und mein Vater sagte dann immer, aber das dürfte keinem weitersagen und so. Und mir fiel dann irgendwie jetzt ganz spät vor 2-3 Jahren dieser Name wieder ein und ich dachte, das sieht bestimmt gut aus auf dem Cover. Den nehme ich einfach, weil ich ja seit zig Jahren immer so verfahre, dass ich zuerst den Titel habe und dann überlege, ob ich Lust habe, einen Roman zu schreiben danach. Und so ist es wieder passiert, ja.
Also ich habe auch versucht, das Kapitel mit den Zahlen zu entziffern oder zu entkodieren, aber vielleicht habe ich mir nicht genug Zeit genommen. Also das muss ich nochmal probieren. Das sind wirklich mehrere Seiten. Ich meine, die einfachste Möglichkeit wäre wahrscheinlich, jeder Buchstabe oder jede Zahl entspricht einem Buchstaben, aber so einfach machst du es uns nicht, oder?
Doch.
Doch, gut. Gut zu
wissen. Ich mache es mir so einfach, aber es sieht es sieht so aus, als müsste man sofort umblättern. Und ich wollte einfach mal ein bisschen noch ein paar Schwerfälligkeiten einbauen. Ein bisschen spielen, ein bisschen bösartig sein.
Darf ich dir die Geschichte erzählen, wie ich den Titel interpretiert habe?
Nein, hast du nicht.
Darf ich nicht?
Nee, hast du nicht. Achso, natürlich darfst du, natürlich.
Zwar habe ich auch ein bisschen überlegt, Muscle Boy, und dann weiß ich ja, dass du gern mit Sprache spielst und dass die Sprache, die Form eine sehr wichtige Rolle spielt. Und ich habe dann gedacht, er hat einfach das To vorne weggelassen. Mhm. Thomas,
ach so.
Le Boy, der Junge.
Ach so.
Und habe mir dann vorgestellt, dass das vielleicht ein Kosename für dich ist.
Nee, also die haben mich...
Und als du deinen Vater erwähnt hast, vielleicht sagte, hat er ja früher Thomas Le Boy zu dir gesagt.
Das ist aber keine schlechte Auflösung. Nee, die haben mich in der Schule Kunsttonig genannt. Und das wollte ich vorne nicht auf den Titel schreiben. Das sah zu blöd aus.
Irgendwie. Ja, aber schön. Ne? Ja. Also man kann frei assoziieren kommt dann auf verschiedene Varianten. Thomas, wir reisen mit Ihnen im Roman an den fiktiven Ort Ochanganarivo. Und da habe ich natürlich auch versucht, den zu deuten. Das macht Spaß. Mit diesem Buch kann man so ein bisschen... literarische Rätsel sich selber stellen. Und da habe ich herausgefunden, dass Ochanga ein geläufiger Familienname in Zentralafrika ist. Und Arriva, das ist das italienische Wort für Ankommen. Und nun kann man sich da so ein bisschen zusammenreimen. Können Sie uns ein bisschen was über diesen fiktiven Ort Ochanganarivo und seine Bewohner erzählen?
Gar nichts. Also ich kann über das ganze Buch kaum was erzählen. Ich habe es geschrieben und ich finde, der schlimmste Vorgang für mich ist das Korrekturlesen, weil ich dadurch das ganze Ding nochmal lesen muss, was ich alles schon vergessen habe. Das ärgert mich eigentlich und da wünsche ich mir, dass man da mal irgendwas bringt, irgendwie mich entlastet und irgendwie nicht keine KI, aber die Korrekturen machen lässt, sodass ich ganz frisch zu diesem Buch zurückkehre. Das heißt, mir hat neulich einer was geschickt und ich wusste nicht, dass das von mir ist. Und diesen Vorgang finde ich eigentlich ganz schön, dass man das eigene Buch, dass man dem wieder hinterherlaufen muss, weil man eigentlich gar nicht weiß, was man geschrieben hat. Ich schreibe also immer nach vorne, ich gucke nicht zurück und ich gebe mich völlig der Intuition hin. Das heißt, ich habe keinen Plan, ich habe eigentlich gar nichts. Ich saß nur mit diesem Titel allein da und starrte auf einen Blumentopf vor dem Fenster und da stiegen plötzlich so 40 Milliarden Trauermücken auf. Und das Fenster wurde fast schwarz, ich sah die Landschaft draußen nicht mehr und ich dachte, oh, das ärgert mich jetzt aber, diese Biester will ich eigentlich nicht um mich rum haben und habe dann gegoogelt, was man mit denen macht und so. Und dann las ich, dass man Streichholzköpfe in die Erde steckt und die begießt und dann löst sich das ab, das Schwefel, und dann verrecken die kleinen süßen Mäuse da. Hat aber nicht geklappt, es wurden immer mehr. Und dann griff ich zum alten DDR-Fliegenband. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das ist so ein Band, so Bernsteinfarben, das hat so Gangway-Charakter nach unten. Und das Ding war in kürzester Zeit voll. Ich lasse das, solange ich lebe, lasse ich jetzt zwei dieser Bänder hängen bei mir. Ich habe das auch mal abfotografiert und dann dachte ich, okay, jetzt hast du Trauermücken am Klebeband. Wie geht's weiter? Und dann dachte ich mir, Mensch, wenn man jetzt dieses Klebeband der Länge nach abschneidet und das hinter zwei Stuhllehnen klebt, sich dahinter setzt mit einer Taschenlampe und die Schatten an die Wand wirft, sieht das so, als wenn am Horizont Reiter auftauchen. Weil, also mir kam dann so der Einfall, man könnte ja Western-Film-Festspiele in einer eigenen Wohnung machen. Weil einige dieser Trauermücken sind genau auf dem Rand gelandet. Und das ist ja nur so klein, eigentlich ist das fast nicht möglich. Ich habe jetzt, und wirklich, wenn man mit der Taschenlampe hinten auf und ab fährt, dann kommen die Reiter von allen Seiten auf einen zu. Und das fand ich irgendwie schön. Dann dachte ich, dann kann man auch gute Filmkomponisten einladen, wie Gustavo Santa Olalla. Der soll dann die Filmmusik dann machen zu diesen Western-Filmspielen. Und die zweite Idee war dann, okay, man kann nicht das ganze Jahr lang Filmfestspiele aus Western machen. Also gab es die zweite Idee, eine Schmuckplattform im Internet zu entwerfen. Masalena in Nature heißt die. Und dieser Hauptfigur schnitt kreisrunde Flächen aus. Das sieht ja ein bisschen aus wie Bernstein. Er kippt Epoxidharz drauf und tut so, als wenn das Bernsteinanhänger wären. Und macht dann so kleine Ketten daraus und so und sagt, ja, das sind Jahrtausende eingeschlossene Teilchen, also die es damals irgendwie an der Küste gab oder so, um seinen Lebensunterhalt aufzubessern. Was dennoch kommt, dann gibt es Expeditionen, da wird ein Rotrücken-Salamander gesucht, warum weiß ich nicht mehr genau. Ich lasse mich einfach treiben und irgendwann ist das Buch dann zu Ende, dann muss ich dann auch sagen, okay, jetzt ich habe auch keine Lust mehr oder so und dann.
Ja, meine Damen und Herren, Thomas Kunz fabuliert vor sich hin und über Trauermücken. Und das alles ist aber tatsächlich in diesem Buch verarbeitet. Also da lernen wir einen Erzähler kennen. Und ich glaube, es ist Ihnen ganz wichtig zu sagen, dass das nicht Sie sind, sondern es ist der Erzähler, der tatsächlich mit diesen Trauermücken beschäftigt ist und mit diesen Bernstein-Amuletten, die er dann verkauft. Und er hat auch eine Freundin, Masalena, die haben wir auch gerade erwähnt. Und es gibt auch das Pinguinmädchen, eine Katze. Also ich muss das jetzt Thomas Kunz erzählen, weil er weiß es ja nicht mehr. Er hat das ja alles vergessen.
Doch, ich erinnere mich.
Sie erinnern sich.
Ich erinnere mich gerade an das Pinguinmädchen. Das ist unsere geliebte Katze. Das ist eine russisch-blau und die ist eigentlich einfarbig, aber die hat hier vorne so 4 oder 5 weiße Haare. Und deshalb ist das für mich ein Pinguinmädchen. Und ich nenne sie auch so. Also ich streichel sie hier vorne und sage, mein Pinguinmädchen. Und die hatte schon ein Gedichtband, der nach ihr benannt ist, Wü. Und jetzt hat sie wieder so eine tragende Rolle. Sie ist auch im Dorf bei uns ein richtiger Star. Sie läuft die Dorfstraße auf und ab und dann sagen die, das ist doch die, die in den Büchern vorkommt. Ne? Also das ist schon.
Und wenn wir nicht ganz konkret über den Inhalt sprechen wollen, dann können wir vielleicht über die Stimmung dieses Romans sprechen. Also wir haben es jetzt schon erwähnt, es gibt einen Erzähler, es gibt eine Freundin, es gibt eine Katze, die eine wichtige Rolle spielt. Und dieser etwas poetisch klingender Ort, Otjanganarivo. Man weiß nicht so genau, wo er sich befindet. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass die drei im Exil leben oder auf der Flucht sind. Ja. Es gibt auch ganz viele Dosen mit Fertigmahlzeiten, die eine Rolle spielen, die da so quasi gehortet werden. Vielleicht können Sie uns ein bisschen etwas über die Stimmung erzählen. In welcher Welt bewegt man sich? Mhm. Ist es tatsächlich ein Exil? Ist es, man hat das Gefühl, die drei sind auch ein bisschen auf dem Sprung. Mhm. Wollen Sie darüber ein bisschen sprechen?
Das ist gut beobachtet. Es fängt damit an, dass sich diese Hauptfigur, dass der alles aus Dosen baut. Also seine ganzen Einrichtungsgegenstände. Also Dosen als Regalbretthalter, die Matratze liegt nur auf Dosen und natürlich ab und zu isst er auch so eine Dose, und weil er aber nicht mehr wissen möchte, was da drin ist, weicht er die Etiketten ab und er ist ein bisschen paranoid und hat manchmal das Gefühl, dass ein Bürgerkrieg ausbricht und er die ganzen Dosen, diese abgeweichten Dosen ans Fenster schiebt, um sie zur Not auf die Angreifer zu werfen. Und ihm, glaube ich, es wäre lieber, wenn da in den Büchsen Fleisch drin ist als Gemüse, weil das denn Wumms hat und so. Ne? Und es ist völlig richtig beobachtet, das ist eine Art Flucht. Und ich schreibe auch dann diesen Satz, wiederhole ich, wir wohnen weder im Erdgeschoss noch im Keller noch in einer der oberen oder unteren Etagen. Das kommt ständig wieder. Und ich hatte dann plötzlich Lust, was über den größten Schiffsfriedhof in der Welt zu schreiben, der in North Carolina an der Küste liegt. Und dort ziehen sich Herrscharen von Kriminellen, von Huren, von Fotografinnen, von Lyrikerinnen, von Soldaten, von Schwerverbrechern. Das ist eine ganz bunte Gesellschaft da unten am Meeresboden. Und die fangen dann an, weil die ganzen Schiffe auf der Seite liegen, die Böden zu begradigen. Das heißt, sie schweißen sich die Böden gerade. Und jedes Schiff hat eine Nummer. Das ist wie eine Kleinstadt organisiert. Und vor jedem Schiff liegt ein Feuerstein. Und die Schiffe haben Nummern. Also das heißt, an Schiff Nummer 77 muss man 77 Mal klopfen, um eingelassen zu werden. Die mit den größeren Nummern haben da ganz schön Schwierigkeiten, diesen Klopfgeräuschen zu folgen. Natürlich, wenn es 117 ist oder so, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich darauf achten würde, ob das genau eingehalten wird. Und weil ich dann nicht wusste, wie ich das mache, dass das Meer bei Gefahr wieder sich zurückzieht, habe ich dann immer geschrieben, durch einen Taschenspielertrick zog sich das Meer zurück. Und immer wenn am Ufer Militär und Marines und sonst wer auftaucht, um die Schwerverbrecher zu fangen oder so, dann mache ich diesen Taschenspielertrick und dann zieht sich das Meer wieder und dann müssen die natürlich ein paar Stunden mit Sauerstoffmasken auskommen. Ja, es ist ein ganz buntes Ding irgendwie und ständig wird geflohen. Es wird auch geflohen mit Hausbooten, die Möglichkeit haben, quer durch die Wälder zu fahren. Also die sind nicht an Flüsse oder Meere gebunden, sondern die können einfach, wenn das Unterholz niedrig genug ist, können die sich auch seitlich bewegen. Ich habe das immer die Vorstellung, wenn ich in einem Fahrstuhl bin, ich sage, denn mir immer, das ist eigentlich so langweilig, dass man nur nach oben, nach unten, ich würde gerne mal eigentlich durch das Haus fahren mit dem Ding. Also das, so eine Vorstellung hätte ich gern. Und ich glaube, ich spinne auch deshalb so gerne rum und bin so gern so ein Idiot in der Literatur, weil ich Angst habe, dass Deutschland, also die deutsche Literatur an zu viel Autofiktionalität erstickt. Und ich kann das nicht mehr ertragen und deshalb ist ganz klar, dass meine Vorlieben auch eher aus Südamerika kommen. Julio Cortázar oder Onetti oder Aira. Und das fehlt mir so was extrem als Segment in der deutschen Literatur, dass gesponnen wird, dass man verrückt ist, dass man irrsinnig ist, dass man idiotisch ist. Nicht jede Biografie eignet sich dafür, das zum Roman zu verflüssigen, welche Anmaßung eigentlich dahinter steht. Das ärgert mich zu Tode fast. Also.
Ja, das wird auch in dem Roman mehrfach formuliert. Das autofiktionale Schreiben ist nicht Ihre Sache. Aber Thomas Kunst, wenn man es genau liest, lässt sich natürlich auch der Autor dieses Romans erkennen. Sie haben gerade über den Schiffsfriedhof gesprochen und es kommt an einer Stelle der Satz vor, wo der Erzähler sagt, ich war ein Kind von der Küste. Und wenn man ihre Biografie kennt, sie sind auch ein Kind von der Küste. Und es kommt auch in dem Roman ein Kreuzfahrtschiff vor, die Fritz Heckert. Ein Kreuzfahrtschiff war das in der DDR. Was war denn der Beweggrund, diese Tendenz auch noch mit reinzupacken? Also das Meer spielt schon eine große Rolle.
Ja, auch meine Herkunft kann ich natürlich
kaum, ist ja auch vorn mit drauf,
kaum verleugnen. Genau, ich habe mir das gewünscht. Mein Verlag hat das wunderbar umgesetzt. Und ich kann mich erinnern, dass ich als kleiner Junge, als 7-8-Jähriger in Stralsund immer an den Hafen gegangen bin, an die Mole. Und dort lag die Fritz Heckert, majestätisch, riesengroß. Und ich wusste, okay, das war mal ein Urlauberschiff, dann war es ja auch Arbeiterwohnheim für die Volkswerftleute. Und irgendwann, da war ich dann aber auch schon erwachsen, war das Schiff plötzlich weg. Und das war auch wahrscheinlich das Ende meiner Kindheit, weil dieses Riesenschiff, was ich so bewundert habe, es war nicht mehr da. Es wurde dann nach Ägypten verkauft oder irgendwas wurde nochmal auffrisiert, dass das da oben nochmal irgendwie ein bisschen rumfahren konnte. Aber es gibt ja dann noch eine Miniaturausgabe dieses Schiffes in dem Roman. Also der Ich-Erzähler kauft sich die Fritz Heckert als kleines Boot, 7 Meter lang, originaltreuer Nachbau, und lässt das in einen großen Tank, den mit Wasser verlaufen, und das mit Streben versehen, wie so eine Art Museumsstück. Und die Idee fand ich irgendwie so ganz lustig, dass dieses Schiff dann, dass ich mir das zurückgeholt habe. Also, oder der Ich-Erzähler.
Der Ich-Erzähler. Das stimmt. Wenn man ihnen so zuhört, dann merkt man, dass sie Lust daran haben, benutzen ja selber das Wort spinnen und fabulieren und sich was ausdenken und eben nicht sich auf die eigene Biografie verlassen. Und trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo unsere Gegenwart durchscheint. Also sie machen das sehr subtil, ohne dass es immer sofort benannt wird. Aber wenn man die Nachrichten einschaltet, weiß man, worum es geht. Es kommt der Krieg in Israel vor, es kommt der Krieg in der Ukraine vor. Wie sehr wird denn Ihr Schreiben von diesen äußeren Einflüssen auch beeinflusst? Also, dass man, natürlich möchte man sich eine Welt erspinnen, aber man kann der Wirklichkeit wahrscheinlich nicht komplett sich verschließen.
Genauso ist es. Also, wenn ich diese Nachrichten höre und so, und dann, ich möchte das natürlich nicht platt 1:1 abbilden und ich muss gucken, ob das irgendwie passt, aber ich bin mir auch sicher, dass man in dem Sinne heutzutage gar nicht mal unpolitisch schreiben kann. Ne? Und deshalb nehme ich diese Dinge stark verfremdet mit auf und versuche aber, dass der autofiktionale, also der biografische Anteil, ja, wirklich so wenig ist. Also mir schweben so 2-3% vor, immer mal, ich war ein Kind von der Küste und dann mal sowas und so. Aber ich möchte viel Zeit haben, um Idiot zu bleiben, sozusagen, ja.
Ist aber ein sehr musikalischer Idiot, denn Ihr Roman erzählt auch viel über Musik. Ich habe zum Beispiel Jackson C. Frank bei Ihnen entdeckt und habe ihn auch mir sofort angehört und hat mir sehr gut gefallen. Hören Sie denn beim Schreiben Musik? Werden Sie inspiriert durch Musik?
Unbedingt. Also ich habe ja in jedem Buch, glaube ich, jetzt von Anfang an immer die Hitliste meiner begleitenden Musik mit aufgeführt. Und ich stelle mir immer neue CDs zusammen für das kommende Buch schon. Und ich bin jetzt schon wieder so fündig geworden. Ich glaube, das wird eine ganze Seite, sehr viel Jazz jetzt auch und moderne Klassik. Und ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel mein Pinguinmädchen, das die Musik liebt. Das heißt, der schönste Zustand ist für mich, in meinem kleinen Kämmerchen zu sitzen, das 8 Quadratmeter hat. Da ist ein Sessel. Und wenn sie sich da reinsetzt und ich schreibe und höre Musik und ich habe das Gefühl, die liebt diese Musik genauso wie ich, also dann drehe ich durch. Also ich habe dann auch das Gefühl, wenn ich Musik anmache, dann will sie noch mehr in das Zimmer, in dem ich sitze, natürlich, weil sie mich liebt, hoffe ich, und weil sie Musik einfach liebt. Ich habe hier hinten zum Beispiel, steht drauf, gerade ist mein Pinguinmädchen reingekommen, legt sich oben auf die Lehne meines Sessels. Wir hören zusammen Musik, sie liebt Musik. Man darf mich jetzt gern für verrückt halten. Ich verzichte jetzt auf ein Beweisfoto. Genau, also ich möchte auch am liebsten Musik nahe bringen. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich ihr zum Beispiel Jesus Blood Never Failed Me Yet so oft vorspiele, dass sie irgendwann, wenn sie sich verläuft, und dann hatte ich so die Idee, dass jemand drei Dörfer weiter genau die gleiche Musik hört, was natürlich utopisch ist, und sie dann an zu Hause denkt und zu mir zurückkommt oder so.
Jetzt haben wir schon wieder von dem Pinguin-Mädchen gehört, die große Liebe des Erzählers, aber es gibt natürlich Masalena. Und da ist die Frage, welche Liebe größer ist. Ich finde, es ist auch ein Liebesroman. Also es wird viel darüber gesprochen, dass der Erzähler Angst hat, der Liebe nicht ganz gerecht zu werden, dass er auch Angst hat, zu sterben, bevor er den Roman zu Ende geschrieben hat. Ja. Wie viel Liebesroman steckt drin, Thomas Kunz?
Sehr viel. Ich habe mich früher mal geärgert oder ich fand das immer völlig übertrieben, wenn Leute ihre Babys 50.000 Mal fotografiert haben. Ich kriege von meiner Frau richtig Stress, wenn sie mein Handy anguckt und sieht da 150 Millionen Katzenbilder. Jetzt sind ja noch drei Ziegen dazugekommen. Tinky, Winky und Lala, drei afrikanische Bergziegen, die unser ganzes Glück sind. Und ich habe mein ganzes Telefon voller Tierbilder und meine Frau kommt da ganz schlecht weg. Also sie ist da zwei, dreimal drauf und ich muss mein Handy schützen.
Liegt es auch dran, weil die Tiere nicht widersprechen?
Nein, sie lieben gnadenlos. Ich habe jetzt drei Tage die Ziegen nicht gesehen, dann werde ich schon sehr unglücklich und heute früh habe ich sie das erste Mal wieder gesehen und ich habe das Gefühl gehabt, sie haben mich vermisst. Das ist eine schöne Art von Liebe, also das kann man genießen. Und wir teilen uns diese Liebe aber auch. Also unsere glücklichsten Momente sind, wenn wir Freizeit haben, dass wir uns raussetzen mit einem Getränk, einem Buch und die Ziegen laufen um uns rum und springen auf unseren Schoß. Dann müssen wir das Buch kurz weglegen und können nicht weiterlesen, aber das ertragen wir heldenhaft.
Ja, Sie wohnen offensichtlich auf dem Lande, wo Sie von Tieren umgeben sind. Wie viel Otchanganariva steckt denn in diesem Ort, an dem Sie leben? Oder ist das auch so etwas, wo dann die Wirklichkeit und die Fiktion miteinander verschwimmen?
Ja, es verschwimmt alles. Ich habe ja irgendwann mal angefangen, also ich habe meine Frau gezwungen zu schreiben auf der Homepage, lebt und arbeitet in Mexiko. Und wir haben große Eselsdisteln vor dem Haus und oft sind da so herrliche lila Blüten und da sitzen 100 Schmetterlinge drauf. Und ich dachte, wir leben in Mexiko, also haben wir Tijuana, wir haben Cancun, wir haben den Golf von Mexiko, wir haben Mexico City und überall Mexiko-Fahnen. Ich habe jetzt auch wieder angefangen, meine alten Vorliebe, ich habe jetzt auch ein paar Grönlandfahnen aus bestimmten Gründen wieder besorgt und die werden dann auch geflaggt werden wieder. Und wir haben also ein internationales Dorfleben da und es ist eher Mexiko als Otchanganariva. Allerdings bleiben die Lesungen aus, weil die meisten schreiben, wir würden sie gern einladen, aber wir können uns die Reisekosten nicht leisten. Und dann sage ich, müssen wir das ausfallen lassen, leider.
Also wir merken, mit Thomas Kunz kann man Mexiko auch in Sachsen-Anhalt entdecken. Ich möchte Ihnen diesen Roman ans Herz legen, weil er tatsächlich so ist, wie Thomas Kunz es gerade beschrieben hat. Es ist ein versponnener, ein poesievoller Roman, voller Wiederholungen und Entdeckungen. Und vielleicht noch ein letztes Wort zu den Wiederholungen. Sie sind ja sehr selbstreflexiv, beziehungsweise der Erzähler sagt dann auch, jetzt werden wieder die Leute zählen, wie oft ich diesen Satz wiederholt habe. Aber ich dachte, Wiederholung hat auch etwas, was einem Halt gibt, oder?
Also man, ja, und also es kommt natürlich aus der Musik.
Genau.
Es ist ein musikalisches Leitmotiv und ich brauche das einfach. Und das ist für mich lebensnotwendig, zu wiederholen. Und selbst wenn es den Leuten auf die Nerven geht, damit kann ich, glaube ich, ganz gut leben.
Ich glaube, es geht den Leuten auf die Nerven, wenn sie sich nicht drauf einlassen und wenn sie sich nicht die Geduld nehmen und sich der Muße hingeben, sich auf diese Wiederholungen einzulassen. Also wenn sie es machen, dann werden sie ein schönes, wunderbares Buch entdecken. Muscle Boy von Thomas Kunz, erschienen im Surkamp Verlag. Danke, dass Sie uns darüber
Dankeschön.
Auskunft gegeben haben.
Sehr gern. Danke.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.